Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
Du hast dich ja gut auf die aktuelle Sendung vorbereitet. Das finde ich schön.
Was?
Warum sagst du das mit so einem Unterton?
Nö, ich finde das toll. Ich hatte nämlich keine Zeit.
Gestern? Du hast keine Zeit, du hast Urlaub.
Das auch. Den habe ich ja unterbrochen gerade. Aber was ich festgestellt habe, so, ich war ja bei meiner Mutter 4 Tage Umzug helfen und so. Also die Wiederherstellungszeit danach war deutlich länger als erwartet.
Bist du jetzt schon in der Aufnahme oder was?
Ich bin in der Aufnahme, ja.
Ach so. Herzlich willkommen bei Zwischen Blende und Zeit. Ich suche hier so vor mich rum.
Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, nee. Also das hat deutlich länger gedauert, da irgendwie wieder ein Mensch zu werden hinterher, so vom Körpergefühl, als das mir so in Erinnerung geblieben ist bei anderen Umzügen.
Ja, das ist doch eigentlich irgendwann vorbei mit den Umzügen, ne? Wir renovieren gerade die Küche, was soll ich sagen? Ich bin auch völlig am Ende, weil ich die Tapeten abgekratzt habe. Also es gibt, ich meine, Tapeten abkratzen ist ja immer schon so eine Wortfindung, die einfach nur Werbung ist dafür, wie wir kratzen mal eben die Tapeten ab. Und wenn du dann da stehst, stirbst du ja. Also das ist ja sowieso schlimm, ne? Jetzt haben wir so ein Dampfgerät und so. Aber trotzdem, ja, irgendwann hört man eigentlich damit auf. Deswegen habe ich gestern
Tapeten
auch mal...
Die Tapeten abkratzen und streicht einfach drüber.
Nee. Man fragt keine Freunde mehr, ob sie beim Umzug helfen. Man kratzt keine Tapeten mehr selber ab. Also in meiner Welt träume ich seit vielen Jahren davon, dass der Moment kommt, in dem ich ein Umzugsunternehmen bestelle und so. Und weil ich jetzt so sehr in die Knie gegangen bin beim Tapetenabkratzen, haben wir tatsächlich einen Maler bestellt. Der kommt übermorgen, mal gucken. By the way, ich bin gerade auf der Autobahn.
Aha, interessant.
Also, das klingt wie,
sieht
es ist
gar nicht
mir
so aus.
Völlig egal, was du da sagst. ja, wir nehmen ja einen Tag vorher auf und ich bin in diesem Moment, wenn ihr das hört, wahrscheinlich, wann ist der Moment, wie viel Uhr lädst du das Ding hoch am Mittwoch?
Um neun.
Wenn das gerade online gegangen ist, steigt der Michael gerade in mein Auto ein und sagt sowas wie Hallo und wir fahren nach Den Haag und machen mal wieder nervöse Sachen, wie der Lars sagen würde, auf 60 Minuten. Ja, also wir sind um 12 ungefähr in Den Haag, sind dann irgendwann eine Stunde da an der Pier. Ja, das wird ein guter Tag heute.
Dann gibt es ein Bier an der Pier.
Genau. Lass uns mal ins Thema gehen, lieber Lars, weil das, sonst reden wir hier weiter über Alter und solche Sachen, das ist ja Quatsch. Überschrift, Arbeitstitel ist, was ist die Fotografie für dich? Und der Gedanke ist so ein bisschen entstanden, weil ich von dir in den letzten Tagen nur Fotos bekommen habe, wie du umziehst und schwitzt. Und Lars macht immer so lustige Selfies. Das ist total gut. Irgendwann machen wir mal einen OnlyFans-Account für den Lars und dann kann ich mal die ganzen Fotos, die er mir so schickt, hochladen. Das ist ganz geil. Jedenfalls hatten wir wirklich, wirklich mittelmäßig unwitzige Tage neben unserer Fotografie und auf ganz verschiedenen Ebenen. Und ich persönlich habe mal wieder bemerkt und auch mit einem sehr guten Freund angefangen, darüber zu sprechen. Das passiert jetzt gerade in langsamen Schritten, weil wir das dann sehr dezidiert machen, ob wir uns eigentlich alle immer zu viel vornehmen in der Fotografie oder ob das nur unser Problem ist, also mein Problem ist, deins weiß ich gar nicht, oder ob das nur mein Problem ist. Weil ich habe gemerkt, ich hatte ja Juli, jetzt muss ich mir überlegen, nee, im Juni die OP, um Gottes Willen. Seitdem bin ich angeschossen, bis Oktober, angeblich sogar vielleicht Dezember. Ich hatte vor der Diagnosestellung, die mich zu der OP geführt hat, aber schon wieder 1000 Projektideen. Wie ich mein ganzes Leben lang immer 1000 Projektideen habe. Ich könnte große Studios einrichten. Ich habe da drüben die Kammer komplett voll mit Dauerlicht. Ich habe immer wieder große Projekte begonnen, die auch Planung erfordern. Ich habe damit begonnen, in Environmental Portraits zu planen. Ich habe Firmen angeschrieben, ich habe Privatleute angeschrieben. Ich habe angefangen, daran herumzuplanen, wie ich mit dem Bollerwagen und den Blitzgeräten bei den Menschen aufschlage und dort dieses oder jenes fotografiere. Und muss immer wieder feststellen, klar, ne, jetzt war es ein bisschen ein Hammer mit der Diagnose, der OP, dem, was damit einhergeht, jetzt auch noch die parallele Planung mit einer neuen Küche. Und auf der Arbeit ist viel los, da gehe ich ja wieder hin, wenn auch langsam. Ist es so? Bei mir ist es auf jeden Fall so. Kennt ihr da draußen das? Also machen wir jetzt, meine Frage ist, machen wir eine Therapie von Falk? Oder kennt ihr die Situation? Lars, dich spreche ich an, weil du mir antworten kannst. Aber ich spreche auch dich da draußen an den Kopfhörern an quasi. Ist es so, dass wir voller Inspiration für Vincent Peters und wie sind die, gucke ich gerade an, weil das Bild, das Buch mich gerade anguckt, hier gegenüber im Wohnzimmer, wo ich gerade aufnehme. Mhm. Dass wir in der Inspiration, die wir sammeln, wenn wir andere Accounts anschauen, wenn wir uns Ausstellungen anschauen, wenn wir dieses Leben so leben, eigentlich so ein Fotografenleben wünschen und tolle Projekte haben wollen und so weiter und so fort und am Ende aber irgendwie so Stress haben, weil unsere Fotografie irgendwie niemals so viel Raum bekommen kann, zumindest nicht, wenn wir anderen Raum aufgeben, niemals so viel Raum bekommen kann, wie wir uns das wünschen, wenn wir unseren Job behalten, unsere Familie behalten, unsere Familie auch in dem Ausmaß sehen, wie wir sie sehen wollen. Was ist die Fotografie für uns? Und bin ich allein mit dieser Situation eigentlich mehr zu wollen und am Ende aber vielleicht dann jetzt heute vielleicht mal einsehen zu müssen, okay, das Ding mit den Riesenprojekten, das lassen wir einfach mal sein. Weil ich bei Zwischenblende und Zeit und bei Fotografie tut gut, eigentlich dafür stehe, die Fotografie nicht mit Stress zu besetzen, sondern ganz fürs Gegenteil zu nutzen. Und jetzt, wo es mir aus der Hand genommen wurde, fällt es mir ein bisschen leichter, darüber zu sprechen, weil ich ja nicht das 15. Projekt nicht angefangen habe, sondern das wurde mir ja quasi krankheitsmäßig aus der Hand genommen. Aber liegt es nicht daran, dass ich mir zu viel vornehme? Kennst du das Gefühl? Also erzähl mir gerne mal einfach so im Freundesgespräch, was dir dazu einfällt.
Also ich glaube, ich kenne irgendwie beide Seiten, so dieses, das will ich jetzt unbedingt machen, ich bin jetzt voll angefixt und boah, ich habe ja was Cooles gesehen, das will ich auch ausprobieren und das kenne ich so aus den Zeiten damals Fotostudio oder noch davor sogar, ja, wo ich halt wirklich viel Freizeit hatte, man war nicht gebunden, man hatte relativ wenig Verpflichtungen und also ich konnte da die Fotografie richtig, richtig leben. Sag ich mal so. Ich war halt Student, habe 11 Jahre studiert, so, also das zeigt ja irgendwie schon so ein bisschen, dass die Prioritäten halt ganz oft woanders lagen, nicht im Studium. Ich habe jetzt am Wochenende gerade meine ganzen Immatrikulationsbescheinigungen gefunden, das waren dann am Ende 3 Zettel vom Semester 1 bis Semester 22. Das war irgendwie wieder sehr cool. So, aber da habe ich sowas halt gemacht, also da habe ich dann wirklich gesagt, okay, ich will jetzt das und das Lichtsetting ausprobieren und ich brauche ein Modell, ich brauche irgendwie ganz viele Filme. Dann habe ich irgendwas getan, um das Geld aufzutreiben, um die Filme zu kaufen und so und habe das dann auch durchgezogen. Dann im Fotostudio war es ja auch so, dann war halt so diese Motivation, ich baue mir jetzt was Eigenes auf. So und da gucke ich natürlich viel rum und mache. Und, aber da ist ja auch wieder der Aspekt, man hat neben der Fotografie relativ wenig andere Dinge, die irgendwie Zeit rauben oder rauben klingt jetzt doof, aber jetzt im Kontext mit ich will viel fotografieren, die dann Zeit nehmen. Und das hat sich im Laufe der Zeit durchaus verändert. So, dass ich dann schon irgendwie gedacht habe, okay, warum muss ich das jetzt eigentlich machen? Mache ich das, weil ich das machen will? Weil mich das irgendwie persönlich weiterbringt oder so? Oder mache ich das nur, weil alle das machen und ich das auch machen will, damit ich irgendwie nicht abgehängt werde oder so? Also im Kontext Fotostudio, man muss ja wettbewerbsfähig bleiben. Das heißt, man muss ja mit den anderen irgendwo mitziehen, war damals mein Hintergedanke so ein bisschen. So als, das war ja auch so ein bisschen der Motor dann für diese ganze Weiterentwicklung oder diese ganzen Projekte, die man dann irgendwie so gemacht hat. Hier mal ein freies Shooting, da mal irgendwas ausprobiert und so, einfach um sich selber auch weiterzubringen. Und dann kam ja bei mir so dieser, na, wie sagt man da, Burnout war es nicht, aber so dieses, ist mir alles zu viel, ich mache da jetzt wirklich einen Cut. Und seitdem ist es irgendwie so ein, es haben sich viele Dinge verändert. Ich bin verheiratet, habe jetzt ein Kind, habe einen festen Job, der mich ja auch sehr fordert. So, dass gar nicht mehr so viel Zeit ist. Und jetzt merke ich manchmal so, dass ich denke, Mensch, ich würde gern wieder mehr machen. Aber irgendwie finde ich die Zeit dafür nicht. Und dann die Frage, lohnt es sich jetzt, so ein Projekt überhaupt anzugehen? Weil ich ganz genau weiß, im nächsten Dreivierteljahr ist überhaupt keine Zeit dafür. Also wie mache ich mir da jetzt selber eine Vorfreude und bin da motiviert, um dann irgendwie in der Woche festzustellen, oh, ich schaff's doch nicht und jetzt schaffe ich es wieder nicht. Und ach nee, irgendwie klappt es ja doch nicht. Und jetzt versuche ich seit 3 Monaten irgendwas auf die Beine zu bringen und irgendwie komme ich nicht dazu. So, also das ist dann so ein Zwiespalt, wo ich mir denke, naja, inwieweit macht es denn Sinn, überhaupt da ein bisschen tiefer reinzugehen oder finde ich jetzt den Ausgleich in der Fotografie eher so in diesem, ich lebe den Moment, ich mache ein Foto, wenn mir das Motiv mich anspringt, sage ich mal, so und konzentriere mich auf die Sachen, die ich jetzt erlebe und guck einfach, was passiert und inwieweit sich die Situation dann irgendwie so wieder verändern, wenn der Kleine selbstständiger ist, dass er halt irgendwie mehr machen kann und nicht so viel Betreuung braucht und dass dann auch wieder mehr Freiraum da ist, um Dinge zu tun, die jetzt irgendwie so ein bisschen hinten runterfallen. So, also also ich kenne beides, so dieses, ich will das unbedingt machen und cool, ich setze das jetzt wirklich um und auch so dieses, ich nehme ja ganz viele Dinge vor und werde aber eigentlich vom Leben so ein bisschen wieder eingeholt und merke halt, dass es nicht geht. Also da bist du nicht ganz alleine, glaube ich.
Das ist spannend. Jetzt machen wir das Ding natürlich noch weiter. Das ist noch mal intensiver, weil was da so ein bisschen rausklingt oder was, das hört sich für mich an wie, ich bräuchte tatsächlich Zeit, überhaupt fotografieren zu können. Hörst du? Und ich meinte jetzt tatsächlich solche Sachen wie, ich ziehe mit dem Bollerwagen los, habe den voller Licht, Lichtformer, weiß der Teufel, mach Termine, fahr irgendwo hin und so weiter und so fort. Und das ist ja sowas, da bist du ja auf dem Weg in eine Buchveröffentlichung irgendwann. Das sind ja so große Sachen. Die brauchen ja irgendwie ein Ziel. Die brauchen es nicht unbedingt, aber für die Motivation ist nicht verkehrt, ein Ziel zu haben, weil du sowas Großes dann weiter durchziehst und so. Die reine Fotografie, da habe ich Antworten drauf. Und du auch, weil du machst ja zum Beispiel das 365-Tage-Projekt im Vergleich zu mir weiter. So, das liegt nicht zuletzt an der gleichen Geschichte. Du findest so ein Ventil regelmäßig zu fotografieren, auch wenn es nicht häufig die Kamera ist. Wobei es ist immer wieder die Kamera, oder?
Immer wieder,
ja. Und das ist dein Weg, so. Während ich für die großen Ideen so eine kleine Idee wieder habe fallen lassen. Die waren mir dann wieder zu wild, ne? Und das stelle ich halt immer und immer und immer wieder fest und überlege, okay, krass, ich höre das auch immer wieder so oder lese das aus der Hörerbubble aller Podcasts. Und ich habe so ein bisschen überlegt, woran liegt denn das, dass wir in der Fotoszene, ich höre das ja von vielen Menschen, also ich habe jetzt euch gefragt, ob ihr das kennt. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen kennen, dieses Problem mit, ich will aber eigentlich mehr, aber ich muss ja arbeiten und meine Familie und keine Ahnung. Ich habe überlegt, woher das kommt und ich habe mir das erklärt für mich. Mit meinen jahrelangen Besuchen von allen möglichen, ich will jetzt kein Name-Dropping machen, ich könnte jetzt den Schrank aufmachen und tausende von Namen vorlesen, wo ich im Haus der Geschichte stand und so. Das sind so Sachen, guck mal, da im Haus der Geschichte schaue ich mir Politikerporträts an und denke mir, das möchte ich auch. Bin mir aber sicher, in meinem Job zu Hause zu sein, in meiner Beziehung zu Hause zu sein. Ich kann nicht morgen wie Robert Lebeck anfangen, von morgens bis nachts Politiker zu fotografieren. Und das ist ja häufig so ein Ding, was wir erst für unmöglich halten. Und jetzt kommt auch so ein bisschen ein Hinterfragen der eigenen Arbeit und vielleicht auch der Arbeit von anderen Medienaktiven. Und dann kommen die Fotologen. Dann kommen Thomas und Falk, die den ganzen Tag scheinbar nichts anderes machen als die Fotografie. Jetzt ist das bei mir irgendwann sichtbar gewesen, dass es nicht so ist. Und Thomas hat auch andere Themen, auch wenn das sein Hauptthema ist. Aber mit so einem Podcast-Format oder wie das, also es geht jetzt nicht um Thomas und mich, bei Thomas und mir war dieses Business-Ding sehr weit oben, ne? Deswegen sage ich das. Das ist bei meinem Class-Podcast nicht anders gewesen. Bei uns hört man, glaube ich, sehr stark raus, dass wir die Fotografie als Hobbyismus leben, den ich gleich auch nochmal thematisieren möchte. Aber es gibt so viele Podcast-Formate, wo wir feststellen und auch YouTube-Formate, die vielleicht noch mehr, weil es zeitaufwendiger ist. Es gibt so viele Formate, wo wir ganz normale Leute, die vordergründig einen ganz normalen Job und eine Ehe haben und all das, Sachen tun sehen, ist das richtig? Also wir sehen, wie viel sie tun und hören, wie viel sie tun, dass wir denken, das will ich auch. Und dann sind wir frustriert, weil wir es nicht schaffen. Und ich habe ja nur die Möglichkeit, inzwischen hinter die Kulissen zu blicken und spreche sowohl liebevoll für die, die sich zu viel geben, die zu viel Feuer machen, die meiner Meinung nach vielleicht sich in Gefahr bringen, weil sie so viel tun, aber auch für die, die sich vielleicht anstecken lassen. Das ist nicht so. In der Regel, nein, das stimmt nicht. Meistens ist es so, dass wenn jemand so viel Vollgas macht bei einem vollen Job, dass natürlich irgendwas, was du oder ich, Lars, oder auch du, der oder die jetzt gerade zuhört, gerne machen, dann wegfällt. Ne? Also mein 365-Tage-Projekt ist weggefallen für die anderen großen Dinger, die ich groß vorbereitet habe. Die sind geil vorbereitet, dann kam die Diagnose. Und ich muss jetzt in der Heilungsphase sagen, ich lasse das, glaube ich, alles liegen. Weil ich festgestellt habe, dass wenn du diese Dinge tust, brauchst du Abstriche in der Familie, im Job und in all diesen Dingen. Und manchmal ist es ja sogar der Grund, dass man versucht, davon weg zu sein. Irgendwie. Aber ich glaube, dass wir vorsichtig sein sollten mit dem Feuer, dass wir nicht die Leidenschaft verwechseln mit, wir bekommen Stress. Weil ich habe jahrelang damit zu tun, dass sich bei Fotografie tut gut Leute melden, die so ein, ich würde fast sagen, Privat-Burnout für die Fotografie haben. Die, obwohl es ein privater Account in der Foto-Community bei Instagram oder wo auch immer ist, richtig Stress haben. Ich habe davon einige im Freundeskreis, die in den Freundeskreis gekommen sind, weil sie die große, weite Fotografiewelt, Instagram und Co. nicht mehr ertragen konnten, weil sie so getriggert hat. Wir haben diesen kleinen Fotoclub, weil wir da unter uns sind. Und ja, weißt du, was ich meine, wenn ich sage, die so viel geben, die leben uns was vor, was die meisten von uns nicht leben können. Und viele von denen, die es tun, können es eigentlich auch nicht.
Also spannend, weil wir hatten, Lydia und ich, gestern so eine ähnliche Diskussion, weil sie irgendwie meinte, Mensch,
die letzten Bilder waren übrigens ein Traum, stell mal liebe Grüße.
Das mache ich. Weil sie macht gerade so ein bisschen Instagram-Diät. Ja, macht, also guckt quasi in ihren Account, beantwortet ihre Nachrichten, aber sie ist jetzt seit 4 Wochen so weg davon, diese Reels zu gucken und hier und dort und sich zu vergleichen und den ganzen Kram. Und gestern meine sie irgendwie eine Bekannte oder Fotografin, der sie folgt, die hat wieder so ein Reel gepostet, was dann in der Timeline irgendwie aufploppte, so nach dem Motto, boah, ich habe jetzt hier noch voll das Business-Shooting und dann noch ein Hochzeitsvorgespräch, irgendwie Kaffee XY und dann mache ich noch das und das und bestell das und mache hier und dort. Und also irgendwie so ein total vollgepackter Tag, wo sie dann auch sagte, ich bin selber Hochzeitsfotografin, ich kann die Aufwände abschätzen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das an einem Tag schaffbar ist. So, also da war dann wieder so die Frage, was von dem, was wir dort sehen, weil du gerade sagst, boah, die machen hier Riesenprojekte und das und jenes und geben Vollgas, was von dem ist denn wirklich dann real umgesetzt von dem, was man so hört? Ja, also du hast dann irgendwie das Gefühl, du selber machst nicht so viel, du schaffst nicht so viel, du hängst irgendwie hinterher, weil alle anderen viel mehr schaffen als du. Ja, das ist ja dann so die Wahrnehmung, die man so hat. Boah, guck mal, wie viel der das und das und jeden Tag irgendwas gepostet. Und man selber sagt, boah, ich bin aber nach einem Business-Shooting bin ich K.O. und dann muss ich ja die Bilder noch nachbearbeiten und das alles nacharbeiten und so. Also das ist ja auch Aufwand, der da ist. Und ein Hochzeitsvorgespräch mache ich auch nicht unter 2 Stunden, weil ich will das Paar ja kennenlernen. Das ist ja nicht bloß so eine Absprache von 10 Minuten. Also das sind ja alles so Aufwände, die man dann so für sich selber so ein bisschen abschätzt und dann sagt, okay, das, was ich da höre und lese, macht mir ja eigentlich ein schlechtes Gewissen. Das sagt mir, dass die anderen irgendwie viel, viel mehr Gas geben als ich. Also ist das, was ich tue, gar nicht so viel wert. So, und das ist für einen selber ja auch gar nicht gut. Also dieser Zwiespalt, der dann irgendwie aufploppt.
Ich glaube nicht, so dieses, dass sie...
Dieses Hinterfragen.
Ja. Und
deshalb will ich so ein bisschen in Frage stellen, ob das, was man quasi dort in diesen Social-Media-Geschichten sieht, ob das immer wirklich der Realität entspricht oder ob das nicht meistens oder ganz oft vielleicht eher so eine Projektion ist von das will ich oder ich ja das würde ich gern sein und das poste ich jetzt raus, vielleicht auch für mich als Ansporn, um es dann zu tun. Ja, also so nach dem Motto, ich will 20 Kilo abnehmen, ich sag das allen, Und dann kriege ich auch immer wieder das Feedback, Mensch, hast du denn abgenommen? So, also so als innerer Schweinehund, so als Antreiber. Weiß ich nicht, aber ich finde das halt schwierig, so mit diesem, ich guck mal, was die anderen so machen und bin dann irgendwie so ein bisschen hinterher und sage, ah, naja, die machen alle viel mehr als ich und so. Und was kann ich denn tun, damit ich auch so viel mache? Weiß ich nicht. Also
ich glaube, finde ich ein bisschen schwierig. Das Hauptding ist ja, ich bin nicht die anderen. Ne? Also ich weiß sehr wohl, also ich fühle mich gerade der Lüdi sehr nah. Schöne Grüße, weil ich glaube, dass es da auch einfach große Unterschiede gibt. Also ich kenne jetzt genug Leute, die für 2 Stunden Hochzeitsvorgespräch uns was erzählen würden. Bei mir lief das aber genauso. Mir war das wichtig, wie du sagst, das Paar kennenzulernen. Und dann wird mir aber die Frage gestellt, ja, und wann willst du Geld verdienen? Und ich glaube, in einem urbanen Raum oder wenn du deine Hochzeitsgespräche nicht taktest, wie das Paar so Zeit hat, sondern sie hart lenkst, dass du weißt, die Hochzeit ist erst nächstes Jahr, du sammelst mal 3 Vorgespräche in dem gleichen Ort, wenn du ländlichere Gegenden hast oder du machst es urban nach Stadtteilen oder so. So arbeiten nicht wenige Hochzeitsfotografinnen und Hochzeitsfotografen, die das Ganze wirklich, ich vermute, Lüdi hat das jetzt nicht gemacht, ich habe das auch nie gemacht, aber die haben dann 3 Hochzeitsvorgespräche an einem Nachmittag in Berlin Wedding, haha, also in irgendeinem Ort beispielsweise so, ja. Ne? Und das bin aber nicht ich. Und genau. In vielen Jobs allgemein haben wir die Möglichkeit, uns mitzubringen und trotzdem einen guten Job zu machen. Die Fotografie ist ein Ort, wo wir einfach nur dann richtig viel Kohle machen können, wenn wir davon jetzt gerade mal reden, wenn wir davon leben wollen. Ich will das nicht mehr, aber die muss noch davon leben, dass wir enger takten. Weißt du? Und das, ich hab viele gesehen, die tatsächlich so arbeiten, habe auch erst gedacht, das kann man nicht und musste mich korrigieren in, das kann ich nicht. Wenn ihr die letzten Folgen bei den Fotologen hört, dann hört man mir raus, dass ich das nicht kann, dass Thomas das sehr wohl kann. Thomas ist wirklich, wirklich, wirklich gut in dem, was er tut. Wirklich, wirklich, wirklich bemüht, eng getaktet. Ich kann jetzt nur hoffen, dass das, was ich sehe, auch das ist, was ist. Aber eigentlich habe ich nie den Anhalt gehabt, dass der mir eine Geschichte erzählt. Ich vertraue dem Mann so. Wir hören es jetzt kaum noch, aber trotzdem vertraue ich dem Mann und habe viel von ihm mitbekommen und sehe, dass der wirklich wild arbeitet. Aber ich weiß nicht, was passieren müsste, dass ich so arbeiten würde. So, das kann ich nicht, dann bin ich im Krankenhaus in 2 Monaten. Und
genau, also dieses Gucken, passt das zu mir, entspricht das meiner Arbeitsweise, könnte ich das oder wäre meine Arbeit dann quasi eine andere? So, das ist ja das Hinterfragen und so dieses einfach Annehmen, der macht jetzt richtig viel, der gibt richtig Gas und ich mache das auf meine Art und der macht viel, viel mehr als ich. Also so dieser, so wie du es vorhin irgendwie gesagt hast, die machen ja totale Projekte und so und genau. Ich will das ja eigentlich auch. Aber passt denn in mein Leben? Das ist ja dann die Frage. Ich meine,
ich höre gerade so einen Fotografie-Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du Good Shots Only?
Ich habe davon schon gehört.
Ja, Shoutout, liebe Grüße an, jetzt muss ich gerade mal kurz, Alina Berger und Paula Kiel sind die beiden Moderatorinnen. Und ich habe gestern eine Folge gehört. Jetzt muss ich mal gerade kurz in meinen eigenen Follows gucken, weil ich dann die Fotografin, die da zu Gast war, der bin ich gefolgt. Laura Hettich, die war da zu Gast. Geiles Format übrigens, dieses Good Shots Only. Unterhält mich sehr. Ich feiere das. Diese Frische, die da drin steckt, die beiden Frauen machen das super. Aber jetzt war da Laura Hettich. Und da ist es jetzt so, die lebt auf Mallorca mit einem Filmemacher zusammen. Macht Analogfotografie im Auftrag. Hat 275.000 Follower und lebt unter anderem durch die Tatsache, dass ihre Follower sie buchen, wenn sie auf Mallorca sind. Das ist für mich ein gutes, ein geiles Geschäftsmodell, weil das natürlich vieles vereint. Jetzt können wir aber nicht, also das war übrigens super sympathisch, also sowohl Laura als auch die anderen beiden, ganz, ganz liebe Grüße, das ist eine tolle Sendung, aber die dürfen wir natürlich, wir dürfen alles, aber ich empfehle nicht, die zur Blaupause für mein Leben zu machen. Und das ist ja das, was häufig passiert. Wir haben gerade diesen Trend schon wieder, ich habe ihn schon mal erlebt, zu Zero Size und noch dünner werden und so. Wir rennen in allen Bereichen, ob wir 15 oder 45 sind, hinter Menschen, Dingen und Geschichten her. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Während ich irgendwie Robert Lebeck, Vincent Peters, Peter Lindbergh und so gesehen habe. Und in meiner Fotografie sieht man nichts davon, ne? Ist uns klar. Das sind Wünsche. Das sind reine Wünsche. Habe ich versucht, irgendwie immer wieder in große Projekte zu finden, die irgendwie bedeutungsschwanger sind, und habe immer wieder festgestellt, in mein Leben passt es nicht rein. Ja, ich habe immer schon so viele Leidenschaften im Leben, die aber auch intensiv verankert sind. Bei mir passt es nicht. Und dennoch lasse ich mich immer wieder dazu verführen. So, wir haben diesen Sommer ein paar Tage mit dem Steffen verbracht. Der Steffen Böttcher, Seepirat, hat lange Jahre Dinge getan, die fotografisch meinem Traum entsprechen. Und bis heute, auch was er heute tut, ist eigentlich richtig, richtig cool, was Fotografie und Lebensalltag damit angeht und so. Aber ich fahre halt unfassbar gern in mein Haus der Behindertenhilfe in Essen auf dem Berg und habe da eine Arbeit, die sehr wirksam ist. Und du hast deine Arbeit in der Foto-Community und bist durch alle Höhen und Tiefen mit diesem Laden gegangen. Und du, der oder die da draußen zuhört, darfst dich auch mal im Leben fragen, was passt halt so. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann die Kurve kriege zu, vielleicht sollten wir einfach nur dieses Wort Hobby wieder als das begreifen, was es eigentlich ist. Also da möchte ich eigentlich hin, dass ich das jetzt mal zum Thema gemacht habe, nachdem dieses Thema schon tausendmal vorgeschlagen, ich glaube, bei uns liegt das auch relativ regelmäßig im Postfach, oder? Dieses zu viel machen und zu wenig machen und ich kriege nichts hin und ich habe keine Zeit und wie finde ich denn noch Zeit und so. Ich würde gerne darüber sprechen, wie geil es ist, ein Hobbyist zu sein. Das ist eigentlich so mein Hauptanspruch irgendwie, der jetzt hier, wir sind schon am Ende der Sendung, ich habe das Gefühl, der eigentlich das Ausrufezeichen für diesen Tag sein soll. Jetzt, wo ich selber den gleichen Schmerz wie in meinem E-Mail-Fach langsam entwickle und merke, das ist ein 365-Tage-Projekt mit dem Handy und dazu Auszeiten in der Natur mit der Kamera, mit dem langen Teleobjektiv und vielleicht ein etwas fokussierterer Fotografiestil mein Leben schon völlig glücklich macht, wo ich immer mal wieder Menschen treffen kann, ich fotografieren kann und so weiter und so fort. Ich habe das 60-Minuten-Projekt, es ist doch alles gut. Und es ist alles gut, weil ich anfange, den Bereich Hobby als Geschenk zu nehmen. Kannst du dich erinnern, wie viele Leute haben uns schon in E-Mails geschrieben, wo der Satz drin stand, ich bin ja nur Hobbyist?
Ist ja nur mein Hobby, also das kommt ja regelmäßig. Das ist ja so dieses eher negativ behaftete, es ist ja nur ein Hobby, es ist ja nichts Ernsthaftes.
Genau.
So wie du es gerade sagst, so dieses, ich muss nicht besser sein als alle anderen, ich muss nicht irgendwie die Fotografie neu erfinden, ich muss nicht irgendwelche Motive neu erfinden oder irgendwas als Erster fotografieren. Darum geht es nicht, aber ich glaube, das ist auch so eine Phase, die man, oder so ein Zustand, den man irgendwie wieder erreichen muss. So, also ich glaube, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn man jung ist und das alles entdeckt und irgendwie neu, dann ist man ja angefixt und dann fotografiert man wie ein Wilder und macht ganz viel und baut sich vielleicht auch so ein bisschen Druck auf, ist in einer Fotogruppe, wo auch fotografiert wird, wo halt auch ein gewisser Konkurrenzdruck vielleicht da ist, der natürlich auch wieder motiviert, der ja auch wieder hilft, sich selber weiterzuentwickeln, wenn ich bei anderen was sehe, das selber ausprobieren will und so. Und irgendwann kommt dann das Leben und dann hat man plötzlich einen Job, eine Beziehung, Kinder, keine Zeit mehr für die Fotografie und denkt sich, naja, die Fotografie, Und ich glaube, also das ist das zumindest, was ich in der FC beobachte. Und dann ab dem Punkt, wo dann die Kinder raus sind, wo alles wieder ruhiger wird und man dann wieder viel Freizeit hat, die man vorher halt mit den Kindern oder für die Kinder verbracht hat, dann kommt die Fotografie ganz oft wieder und dann hat man wieder Zeit, quasi die Fotografie auch also mehr zu leben quasi und dann sich auch wieder so kleine Projekte zu machen. Aber auch dann kommt wieder der Druck, weil ich kann jetzt und jetzt mache ich und irgendwie so, so.
Aber haben wir nicht die Fotografie nur nicht weitergelebt, als die Kinder kamen und so, weil wir uns vorher eingeredet haben, ach, so wichtige Superfotografinnen und Fotografen zu sein? Ist es nicht so, dass Sandförmchen fotografieren dann nur so für die Familie ist? Der nächste totale Wahnsinn. Das ist das Wichtigste, was wir im Leben erreichen können. Menschen zu finden, die mit uns Zeit verbringen, vielleicht mit Kindern. Und dann sagen wir, ich fotografiere nur so ein bisschen in der Familie. Dabei sind das die Fotos, die uns wirklich weiterbringen,
die relevant,
die wirklich relevant sind. Genau. Und wenn wir diese, ich würde ja gleich gerne mal reingehen, dieses Thema Hobby mal wieder verstehen als das, was es ist, dann passiert es nicht, hätte man Todos machen können hier, ne? Dann passiert es nicht, dass
man das selber so abwertet.
Wir in allen möglichen Bereichen nicht weiter fotografieren, sondern die Kamera beiseite legen, weil das hier ist ja keine Fotografie. Da liegt ein Bagger, der Kleine ist gerade drüben und keine Ahnung. Das, natürlich ist das Fotografie.
Und aber das musste ich auch erst wieder lernen.
Ja klar, du kommst aus einem Fotostudio, selbstständig, du hast auf den Bühnen gestanden, du hast Bücher geschrieben, ich habe übrigens immer noch kein Buch hier liegen. Ne? Du hast Bücher geschrieben, du hast alles Mögliche gemacht und plötzlich sollst du Bauklötze fotografieren. Ja verdammt nochmal, das sollst du. Geil. Und das ist aber schwierig, diese Kurve zu kriegen.
Soll, also sollst du wäre ja kein Problem gewesen. Das wäre ein Auftrag.
Ach so. Willst du?
Plötzlich willst du. Ja. Und das Wollen, so dieses Erkennen, dass das ja die Motive sind, die irgendwie, ja, also in meinem jetzigen oder in dem Leben dann, dass die relevanten Motive sind. Und nicht das, was der Kunde will, sondern das, was ich will. So, also da die Fotografie wieder reinzubringen und dann in meinem Fall halt aus dem Professionellen quasi ins Hobby zu gehen, und dann selber für sich entscheiden zu können, was fotografiere ich denn jetzt? Und es gibt keinen Kunden, es gibt niemanden, der sagt, bis dann muss das fertig sein, sondern ich entscheide selbst, was ich wenig und wie ich fotografiere und auch warum ich fotografiere. Und so dieses Warum dann selber für mich zu entdecken, das war ja auch ein weiter Weg. Ja, haben wir ja auch jetzt jahrelang drüber gesprochen. So diese Alltagsfotografie und kontemplativ und was ist das überhaupt und so. Und dieses Bewusstsein zu kriegen und das befreit durchaus, indem man einfach wirklich sagt, ich kann tun und lassen, was ich möchte und ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Und so das, was wir am Anfang besprochen haben, so dieses, ich sehe, was die anderen machen und irgendwie machen die mehr als ich und vielleicht auch geilere Sachen als ich, so in der Ansicht. Und man misst sich ja trotzdem irgendwo da mit anderen. So, und das irgendwie abzuschalten und zu sagen, okay, es ist ganz nett, wie ihr das macht und warum ihr das macht. Es ist schön für euch, in eurem Kontext, in eurem Leben passt das wahrscheinlich so. Wenn ich mir den Felix Rachor angucke, der jetzt nach Leipzig gezogen ist, seine Frau unterstützt ihn, die ist Visagistin, macht die Shootings mit ihm, plant für ihn die Fotoreisen, die Aufträge und alles. Und da ist das eine Einheit und die Familie funktioniert so.
Die leben aber ich auch davon.
Die leben auch, na klar, ich könnte mir das nicht vorstellen, so, also jetzt irgendwie zu sagen, hier, einmal Mallorca, dann irgendwie in den und hier und dort und keine Ahnung, Bali und was nicht alles, da permanent auf Achse zu sein, für mich wäre das nix. So, also das sind ja auch wieder die Dinge, ich gucke mir das gern an und stelle aber für mich fest, das ist ein spannendes Leben, aber nicht für mich. So, ich setze da irgendwie andere Prioritäten, aber es ist für ihn ja insofern auch kein Hobby. So, aber drum meine ich, du hast ja dann einen Kontext, eine Familie, wo die Frau vielleicht überhaupt nicht mit Fotografie zu tun hat, wo du zwei Kinder hast, die Schule und das und jenes und dann bist du ja für dich alleine so ein bisschen. Und ich habe jetzt das Glück, ich habe die Lüdi, die fotografiert halt auch, wir können uns da auch über fotografische Themen unterhalten und so, befruchten uns da auch gegenseitig im Kreativen und da ist das ja auch irgendwie nochmal eine andere Hausnummer. Aber wenn du so ganz alleine für dich fotografierst, dann
ja. Ich möchte auch nicht mit dem Hobbygedanken den Businessgedanken wegschieben. Ne? Also darum geht es mir nicht. Ne? Es geht mir darum, dass wir nicht frei sind. Und man sagt ja auch, man macht aus dem Hobby einen Beruf. Und ich verspreche dir in meiner Vollselbstständigkeit, ja, so war's. Ich habe aus dem Hobby einen Beruf gemacht. Das Hobby war dabei weg.
Genau.
Das Hobby zum Beruf machen, das ist genauso. Da wird das Wort Hobby auch verschluckt. Ne? Wenn ich das Hobby genutzt hätte, um Geld zu verdienen, oder wenn ich mein Hobby so sehr ausgelebt hätte, als dass ich damit Geld verdiene, wäre es noch spannender gewesen. Und ehrlicherweise, so ein bisschen war es bei mir ja so, weil ich durchaus dazu neige, Aufträge anzunehmen, wenn die Chemie stimmt. Oder andersrum, sie nicht anzunehmen, wenn die Chemie nicht stimmt und so. Das ist ja was mir lange erklärt wurde, dass ich das gar nicht machen darf, weil das so, ne? Das heißt, so ein bisschen bin ich ja immer auf dieser Schiene geblieben mit meinem emotionalen Dickkopf dann, ne? Dass ich keine Dinge tun möchte, die mir irgendwie widerstreben und so. Aber man stelle sich vor, das, was wir im Hobby leben oder leben wollen würden, würden wir einfach nur frei drehend lassen. Fast immer lässt sich damit ein paar Euros verdienen, vielleicht auch ein paar mehr. Und ich würde gerne die wie ich vielleicht gerade auf dem Sofa sitzen oder wo auch immer, die auch so ein bisschen diesen Schaffensdruck haben, mal nochmal tief in das Thema zu nehmen, wie geil das eigentlich ist, dass das ein Hobby von uns ist. Hast du vielleicht Bock, sollen wir abwechselnd mal diese Punkte, also das wäre jetzt ausnahmsweise mal ein Punkt, an dem ich mir vorstellen könnte, dass wenn wir diese Punkte mal durchreiten, wir haben 5 Punkte aufgeschrieben,
klar,
dass wir da irgendwie wirklich mal ab jetzt eine große Werbesendung dafür machen würden, warum ist es total geil, dass die Fotografie dein Hobby ist. Und das richtet sich auch an die Berufsfotografen, weil wenn die sich ein bisschen was davon annehmen, können sie sicherlich auch irgendwie einen großen Gewinn machen. Möchtest du anfangen oder ich?
Diese, erstens, du bestimmst allein den Zweck deiner Fotografie.
Genau.
Das ist ja eigentlich das, was es so ein bisschen ausmacht. Und wo ich wirklich das Problem hatte, nachdem der Business-Teil weg war, gab es ja keinen externen Zweck mehr. Also ich musste den Zweck für mich erst wieder neu entdecken. Und das ist, glaube ich, wenn du wirklich als Hobbyfotograf anfängst, dann ist der Zweck für dich klar. Du willst schöne Momente festhalten vielleicht, du willst vielleicht schöne Blumen fotografieren, schöne Landschaften, was auch immer du fotografierst, die Sterne, den Himmel, Häuser, Architekturlinien, Formen, Strukturen, was auch immer dir da einfällt. Und das entscheidest du. Und dann verändert sich das und dann hast du ein anderes Thema, was dich inspiriert und interessiert. Und dann springst du halt einfach hin und her. Und für mich war das halt echt schwierig, den Zweck wieder zu entdecken. So, und da, glaube ich, ist der Hobbyfotograf wesentlich besser dran, weil der Zweck ja aus ihm selbst herauskommt. Mhm. So dieses, ich kann einfach fotografieren, was ich will. Mhm. Wenn mir so ist, dann mache ich das einfach und habe Spaß daran. Und so dieses Spaß am Fotografieren, am Entdecken haben, das ist, glaube ich, da extrem wichtig.
Mhm. Ich erlebe das gerade bei einem Freund, der die Fotografie sehr stark mit einem Sinn belegt hatte, mit einem Zweck, mit einem, ich möchte dieses oder jenes erreichen. Das ist weg oder er versucht es quasi umzuprogrammieren, er möchte das so nicht mehr und er sucht verzweifelt nach dem Sinn. Und ich habe jetzt auch dadurch ein Verständnis davon, warum es immer wieder Leute gibt, die diese Nummer, die ich viel fahre, mit nimm, nutz die Fotografie, um deinen Fokus zu finden, damit meine ich nicht das scharfe Bild, sondern deinen eigenen Fokus, ja. Nutz die Fotografie, um zu entspannen, um runterzukommen, um vielleicht Achtsamkeit zu lernen. So, die Fotografie ist ein riesen Coaching-Tool, was wir selbst nutzen können, damit es uns gut geht. Auch im gegenseitigen Fotografieren liegt unglaublich viel auf dieser persönlichen Entwicklungsebene. Und wenn wir aber immer einen Sinn und Zweck hatten, ob es das Geld verdienen war, ob es irgendwie ein anderes Ziel war, ist es schwer, sowas zu verstehen. Aber das große Geschenk ist, dass das ja jetzt geht. Also wie du schon sagst, du hast keine, du musst nichts mehr. Es muss nichts funktionieren, es muss sich nichts lohnen. Und das finde ich unfassbar spannend. Du nimmst, du bestimmst allein den Zweck deiner Fotografie. Ist ein bisschen viereckig formuliert, aber war ja eigentlich auch nicht zum Vorlesen gedacht, sondern so dahingeschrieben.
Aber da passt der Punkt 2 eigentlich auch super dann dazu, dadurch, dass du halt keinen Zweck hast, kannst du auch neugierig sein auf Neues.
Du hast Zeit für echte Neugier.
Genau.
Ja. Du kannst stundenlang an deinem Motiv hängen, steht hier, du kannst, was meinst du damit? Ich weiß, was du meinst. Das Bild, was hinter dir hängt. Du kannst dich mit dem Stativ, irgendwo hinstellen und theoretisch stundenlang darum kümmern, ob das Licht jetzt richtig ist oder nicht, wenn du denn da Zeit und Lust drauf hast, ne? Aber
auch du kannst dann auch Dinge, wenn ich jetzt sage, okay, das könnte jetzt auch ein Kunde haben wollen, ja, was weiß ich, für sein Büro oder was auch immer, aber du könntest auch sagen, okay, jetzt die Vegetation da unten finde ich auch viel spannender als den Leuchtturm, den haben wir schon 1000 Mal gesehen.
Genau.
So, jetzt gehe ich mal dahin und habe ein Makro dabei und das fotografiere ich halt nicht den Leuchtturm auf Mallorca, sondern ich fotografiere da die Flechten, die da auf dem Felsen wachsen und kann das einfach tun, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil irgendjemand diesen Leuchtturm haben möchte und jetzt habe ich für die Flechte keine Zeit mehr, die interessiert mich aber viel mehr.
Ja.
Also man kann wirklich seinen Fokus genau dahin bringen, wo es für einen gut ist.
Genau. Ne? So. Also besonders die Themen, mit denen sich es gibt immer wieder Einzelfälle und Ausnahmen, aber in der Regel kein Geld verdienen lässt. die sind plötzlich wieder da. Also im Fokus, würde ich schon wieder sagen. Die kannst du dir wieder vornehmen. Ne? Makrofotografie ist da ein schönes Beispiel für, wobei das ist relativ technisch, da muss man sich überlegen, ob man das so will. Naturfotografie, Wildlife, Rotkehlchenjagd, ja, das sind alles so Sachen, wo du einfach Zeit für brauchst und du auf deinen Spaziergängen vielleicht einfach nur mit dem Teleobjektiv irgendeinen Vogel irgendwo zwitschern hörst, hinterher flitzt, oder ob du dich einliest und den Eisvogel jagst oder was auch immer. Damit wirst du kein Geld verdienen. Und trotzdem ist es was, was so gut tut. Und ja, du kannst es wieder tun. Ne? Zeit für echte Neugier. Das, was ich gerne mache, braucht auch Zeit. Wenn ich sage, ich fotografiere gerne Menschen und versuche sie dabei wahrzunehmen, versuche ein bisschen tiefer zu kommen, versuche irgendwie dieses fotografische Erlebnis dazu zu bringen für beide Seiten, dass wir irgendwie was über uns lernen. Im Idealfall lernt der oder die Fotografierte über sich etwas. Und das sind alles Sachen, die du nicht im 18-Minuten-Shooting mit danach noch 2 Minuten fürs Bilder aussuchen machen kannst. Ja, genau.
Ja.
Zeit für echte Neugier.
Genau. Drittens wäre, du kannst dir deine eigene Definition von Erfolg schaffen.
Das finde ich richtig gut.
Ja, auch wieder so dieser Switch bei mir von der Kunde sagt dir, du hast erfolgreich gearbeitet, indem er dich bezahlt. So, das war dann... Ja, hast du gut gemacht. Hier ist die Kohle. Mhm. Vielleicht noch 2, 3 Empfehlungen und so. Und dann hast du irgendwie so dieses, ja, super. So, das war so ein bisschen so die Belohnung, die du dann im Gehirn hattest. Und wieder aufgehört mit professioneller Fotografie. Da hat dich keiner mehr bezahlt. Da hat keiner mehr gesagt, hier, Mensch, toll, ich empfehle dich weiter und so. Da war einfach, du hast ein Foto gemacht. Und da musste ich auch wieder erst für mich lernen, wann kann ich denn stolz auf so ein Foto sein?
Mhm.
Ja, weil ich habe ja keinen Externen mehr, der mich da irgendwie, der mir das sagt, dass das irgendwie ein gutes Bild ist und dass das toll ist, sondern das ist ja dann so ein, ich mache jetzt ein Foto von irgendwie einem Grashalm im Gegenlicht und mit Mistfilter und keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich das Foto so gemacht, aber so dieses geil. So, das kam auch erst nach einer gewissen Zeit wieder. Mhm. Also das war auch so ein Ding, was ich lernen musste. Und ich glaube, das ist, wenn man das nur als Hobby betreibt, ja, das ist eine super gute Belohnung, da irgendwie selber für sich zu entscheiden, Mensch, ich habe jetzt ewig rumprobiert und jetzt habe ich es hingekriegt. Oder, boah, dieser Vollmond ist mir besonders gut gelungen, weil der ist genau hinter der Turmspitze oder keine Ahnung. Also, dass man da so für sich so kleine Ziele auch hat und dann auch anhand des Fotos irgendwie dann sagt, ja, jetzt habe ich mein Ziel erreicht und jetzt bin ich stolz auf mich. Weil so, das sind so die kleinen Dinge, die dann irgendwie spannend sind und wo man dann selber auf seine eigene Arbeit stolz sein kann, ohne dass dann jemand von außen sagt, das hast du aber fein gemacht.
So, ja, und Stolz und Erfolg, Stolz, weil ja, vielleicht auch, Erfolg kann auch sein, wenn du dir einfach eine schöne Zeit damit schaffst. Also wenn du, weiß ich nicht, du bist im Urlaub, du hast auf dem Weg zur Arbeit dir so dein kleines Projekt geschaffen, dieses Projekt, was funktioniert im Vergleich zu meinen riesigen Dingern, und du musst dir aber diese gute Zeit die muss sich nicht lohnen. Du musst nicht gucken, was habe ich investiert, lohnt sich das, wenn du dir ein neues Objektiv, eine neue Kamera kaufst. Den Fehler machen viele. Das ist so ein Ding bei uns im Land irgendwie, ist mein Gefühl. Kommt ein bisschen an aufs Bundesland, ne? Aber viele kommen mir mit, das lohnt sich nicht. Wir sind nicht im Bereich des Lohnens, sondern im Bereich des Privatlebens, im Bereich der Leidenschaft, im Bereich der Liebe. Und im Bereich der Liebe wäre es ziemlich schlecht, wenn ich die Rose in der Hand habe, die kostet heute aber 4,50 anstatt 3,50 und dann sage ich, das lohnt sich nicht und stecke die wieder weg und bringe sie nicht mit nach Hause. Das ist für mich ein Denkfehler. Wenn ich von mir aus durch meinen Hauptjob von einem Lottogewinner, von der Oma oder von wem auch immer Geld auf dem Konto habe, ich spreche jetzt beispielhaft, und ich träume immer schon davon, eine Leica M zu haben. Ich werde es nicht tun, glaube ich. Mal gucken. Aber das ist so ein Sehnsuchtsding für viele Menschen. Oder wir nehmen mal was eben nicht so populär in allen Medien ist, um mal weg von Vincent Petersen so zu gehen. Wir wollen unbedingt die neue EOS. Was gibt's denn gerade? Was ist denn neu? R10, aber die letzte R8. So würde ich gerne haben. Aber es lohnt sich ja nicht. Das ist Bullshit. Wenn du kannst, genieß das doch. Wir sind einmal im Leben auf diesem Planeten und wir gehen durch die spannendsten Phasen und gerade ganz besonders, wenn wir da eine 3 vorne stehen haben, dann kommt eine 4, irgendwann, das kann ich noch nicht beurteilen, kommt eine 5 und die Leidenschaft fühlt sich gleich an. Das ist was, was ich vorher nicht gedacht habe. Aber die Leidenschaft, ich rede jetzt eigentlich von Fotografie, aber ich meine jede Leidenschaft, fühlt sich gleich an. Warum soll ich denn, wenn ich irgendwie, Anführungsstrichen Luft, erwachsener werde, damit aufhören? Verdammt, sei unvernünftig. Und wenn du Bock hast für dein Hobby, nach deiner Definition, mit einer Leica-Kamera, mit einer Canon-Kamera, mit whatever, gestern sprachen sie im Podcast, ich habe gestern relativ viele Folgen von den beiden gehört. Sprachen Sie von der Contax, oh Gott, G1 oder wie heißt sie? Hätte ich 2001 schon mal fast gekauft. Wenn ich die aktuellen Preise im Podcast gehört habe, dann hätte ich es mal gemacht. Nee, das geht sogar preislich. Ah, egal. Jedenfalls haben Sie von Dingen gesprochen und auch dort gesagt, oh, fangt mit was anderem an, nachher gefällt es euch nicht. Kleine Rückmeldung, liebevoll gemeint natürlich. Doch. Kauft euch das. Du kannst ja alles wieder verkaufen. Also wenn du was teuer kaufst, hast du den großen Vorteil, du kannst es teuer verkaufen. Die Frage ist nur, kannst du es dir leisten? Und wenn du es auf dem Konto hast, dann tu's. Und wenn du es nicht auf dem Konto hast, dann holst du dir eine andere Kamera. Aber ich möchte damit sagen, dass wir nicht hinterher rechnen müssen, im Bereich unserer Möglichkeiten natürlich nur, ob wir irgendwann das Geld wieder rausholen. Sondern das ist eine ganz private Investition. Und wer sich eine Uhr kauft, wer sich ein T-Shirt kauft von einer Marke, ich gucke mich gerade mal in der Bude um, was hier so rumsteht, ne? Was man sich so kauft. Also ich habe noch nie überlegt, der Bilderrahmen ist jetzt geil und deswegen habe ich den gekauft. Aber wie soll der sich denn rechnen? Weißt du, das tun wir mit anderen Sachen auch nicht. Aber in der Fotografie passiert es irgendwie immer wieder. Das ist auch so ein Punkt, wenn wir zu viel von Erfolg und von Investment sprechen, dass wir anfangen.
Das ist immer die Frage, ob du so ein bisschen, das ist ja der Unterschied auch bei uns beiden ganz krass, so dieses Erlebnisorientierte. Ja, für mich ist das nicht das Ergebnis ausschlaggebend, sondern das Erlebnis damit, mit dieser Kamera und nicht das Foto, was am Ende hinten rauskommt. Und ich glaube, da gibt es ja auch wieder Unterschiede. So. Also sage ich, okay, ich will jetzt ein bestimmtes Motiv oder ein bestimmtes Ergebnis erzielen und bin dann stolz drauf und freue mich, dass ich das geschafft habe. Oder ich kaufe mir eine Kamera, um damit eine schöne Zeit zu haben, egal was hinten bei rumkommt. So, das sind ja auch zwei völlig verschiedene Ansätze und da kann ich den einen als auch den anderen verstehen.
Ja.
So, also von daher gibt es viele verschiedene Definitionen von Erfolg, da hast du schon recht.
Viertens, du bist frei von Trends und Kundenwünschen. Das war ich in der Selbstständigkeit auch. Aber ich wurde dafür mit sehr viel Unverständnis von den Kolleginnen und Kollegen bestraft. Das wirkte, glaube ich, so ein bisschen dekadent. Die haben, glaube ich, gedacht, dass ich mit den Aufträgen, die ich alle abgelehnt habe, trotzdem noch lebe wie die Made im Speck. Ich war einfach zufrieden. Aber eigentlich war das nicht genug. Wir sind irgendwie klargekommen. Wir waren zu zweit. Ich habe das ja auch wieder aufgegeben, weil es einfach zu wenig war, was ich in diese Gemeinschaft eingezahlt habe. Aber mir war es wichtiger, frei von Trends und Kundenwünschen. Ja, das stimmt nicht. Frei von Trends und Kundenwünschen ist ja natürlich nicht richtig, aber von denen, die ich persönlich nicht mitgehen kann. So, ne? Und wir haben viel darüber gesprochen, in allen möglichen Podcasts schon. Was ist mit dem aktuellen Hochzeitslook? Der ist immer wieder ein anderer.
Ja, permanent. Bitte? Ja. Das verändert sich ja permanent.
Genau, ne? Und ich bin jetzt gar nicht mehr im Bilde. Was ist jetzt gerade, wie würdest du es nennen? Was ist gerade so hip irgendwie?
Keine Ahnung, Lüdi hat ihren. Der kommt gut an. Und
ja, genau.
So, ne? Das ist ihr Style, für den sie auch, sag ich mal, gerade stehen kann.
Ja,
das ist
genau.
Meins.
Ja, gut so. Ja.
Und wer meine Website sieht, der bucht mich. Und wem die Fotos nicht gefallen, der bucht mich halt nicht.
Und das so, ist ja schon wieder schon auf dem Weg dahin. Also deswegen habe ich gerade gesagt, wir müssen irgendwann demnächst mal ein Glas Wein auf die Reihe kriegen. Ne? Also es gibt viele Punkte, wenn du so erzählst, wo ich einfach denke, okay, krass, das ist schon sehr, sehr ähnlich. Also ihr seid mir beide nah, obwohl ich mit Lüdi direkt noch nie einen Satz gesprochen habe, ne? Nee. Weil sie natürlich so ein Stück weit irgendwie schon sich auch befreit hat davon, wenn sie nicht jeden Look ändert. Also ich weiß noch, als ich damit angefangen habe mit diesem Hochzeitskram, da habe ich relativ frei fotografiert für mich so, weil, also, aber mangels Wissen, ne? Also will mich jetzt hier nicht überhöhen. Die ersten Hochzeitsfotografien waren wirklich wild. Ich glaube, die waren gut, aber ob da Können oder Glück dabei war, das möchte ich heute nicht mehr beurteilen. Zu der Zeit war es aber so, dass alles mit so einem Pastell-Look überzogen war. Es war alles irgendwie pink oder lila, kannst du dich erinnern? Das war so die.
Ja.
Da waren wir auch noch gar nicht so lange digital alle. 2007 oder so, ich habe keine Ahnung. Und das war schlimm. Und dann hatte ich mich dann irgendwann so, ja, komm, sie wollen es alle haben, dann mache ich das jetzt auch. Und dann kam der nächste Trend und ich dachte, ja, Moment, ich habe es aber gerade erst gewöhnt, so, ne? Und dann irgendwann habe ich eine Hochzeit permanent überbelichtet abgegeben. Gar nicht so geplant, aber die ersten 10 Fotos habe ich, das war noch eine Spiegelreflexkamera. Es war noch nicht You Get What You See, das ist ja bei einer Spiegellosen so, sondern wenn du bei Spiegelreflex, wenn du dich besonders, besonders fit fühlst und glaubst, du kannst es besonders gut, dann merkst du nicht, wenn die ISO auf 1600 steht und du in der Sonne fotografierst. Und dann habe ich bei den Bildern gesehen, so, boah, das ist aber ganz schön, das ist aber hell. Und
das muss so.
War irgendwie geil und habe dann aus Spaß alle Bilder markiert, habe einfach plus 3 Blenden oder 4 gemacht und habe gesagt, guck mal hier, Schatz, ha, ha, ha. Und dann habe ich da drauf geguckt und dachten, das ist geil. Und dann habe ich ganz, ganz viele Hochzeiten einfach mit extrem viel Licht fotografiert. Habe mich so von dem Trend befreit. Aber sind wir ehrlich, kannst du so nicht machen. Ja, also ich habe dann halt nur 3 Hochzeiten gemacht oder 5 oder 8 und nicht 25, die du vielleicht brauchst. Oder ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der macht über 50 Hochzeiten im Jahr. Und ich weiß, dass das noch lange nicht das Ende der Fadenstange ist. Mhm. Das ist schon krass. Ne? Und du kannst als Hobbyist dich davon frei machen. Und wenn dich reizt, wie wir früher die pinken Hochzeiten fotografiert haben, und wenn dich reizt, wie die Nikon D70 aussah, wenn es ein bisschen matter im Licht wurde, das sind ja inzwischen Retro-Effekte. Das ist ja das Geile, ne? Und wenn du dich wieder dem Hobbyismus zuwendest, Hobbyismus kann sehr wohl Kunst sein, das ist mir super wichtig, ne? Hobbyismus ist nicht Blödsinn, sondern es ist nur Freiheit. Und dann kannst du wieder nach deiner Seele fotografieren. Du kannst einfach dich dem hingeben, wie du es so wahrnimmst da draußen. Das kannst du nicht, wenn du das alles für den Kunden machen musst. Der denkt zu dir, warum ist es zu dunkel, warum ist es zu hell, warum ist es da unscharf? Das geht halt nicht, ne? Also du bist frei von
Trends. Ich war extra beim Friseur, jetzt hast du die Haare abgeschnitten.
Ja, so. Wobei, das gehört inzwischen hoffentlich dazu, aber ja.
Ja, aber das ist ja dann quasi das Punkt 5, du kannst Fotografie als Lebensbegleiter nutzen.
Größter Punkt.
Dass du halt wirklich genau, also die Stimmung, die du hast, kannst du quasi im Foto halt auch wirklich also ins Foto reinlegen. Mhm. Einfach, weil es für keinen anderen ist als für dich selbst. Mhm. Und da kannst du halt dich voll entfalten. Und wenn dir halt irgendwie so ist, dass du da eine Schnecke ganz einsam auf dem Blatt im Gegenlicht fotografieren willst, weil dir gerade so ist, dann mach's halt. So, das ist ja jetzt nicht so dieses, der Kunde hat Erwartungen oder so. Und aber das ist, also war für mich wirklich ein Stück Arbeit, sowas als Motiv zu erkennen, sowas zu erkennen, dass das fotografierenswert ist. Und ich habe es ja letztens irgendwie schon mal erwähnt, so im Rückblick jetzt, die letzten 222, 23 Tage im 365-Tage-Projekt, so dieses, was das mit einem macht und was das einem auch bringt, solche Fotos jeden Tag zu machen, merkt man wirklich erst in der Rückschau. Klar habe ich am Anfang gedacht, ja, du machst halt jeden Tag ein Foto und musst irgendwie ein interessantes Motiv finden jeden Tag und irgendwie mal gucken, ob das klappt, und habe dann überlegt, ja, fotografierst den Monat nur Blaues, den nächsten Monat nur Gelb, keine Ahnung, habe dann so fantasiert, was man denn so machen könnte. So, und am Ende ist es jetzt wirklich ein sehr bunter Mix an Motiven. Es kommen immer mal wieder Wolken und irgendwie so hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen und auch mal so Dinge, mit denen ich vorher überhaupt nicht gerechnet habe. Also das ist ja, wie du schreibst, wie so eine Art Tagebuch. So, was passiert? Mit wem habe ich mich getroffen? Wo war ich denn? Und was habe ich dabei empfunden? Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Mehrwert. Und was ich aber festgestellt habe, als ich früher professionell fotografiert habe, dann war ich froh, wenn quasi der Dienst vorbei war, ich das Fotostudio und die Kamera wegschließen konnte und dann war gut. So, und dann habe ich sowas halt gar nicht fotografiert, weil einfach der Kanal war voll, pumpt. So, und dann irgendwann kam wieder dieses, jetzt kann ich wieder fotografieren, was ich will, worauf ich Lust habe, und jetzt habe ich auch wieder Lust zu fotografieren. So.
Ich hänge da gerade so ein bisschen dran, weil das tatsächlich eigentlich der schönste Punkt ist, ne, zu sagen, okay, Tagebuch, Meditation, Kreativventil, ich lese das gerade ab, weil ich diese Worte Sammlung so gut finde. Achtung, wichtig, ne? Soziales Bindeglied. Voll geil, ja. Ich weiß nicht, dieser Gedanke, der fällt ja auch so raus, ne? Der ist von dir, oder? Den finde ich super geil, weil am Ende verbinden wir uns mit so einer Art der Fotografie, mit so einer Alltagsfotografie, mit uns selbst, aber auch mit anderen. Ich habe einige in meinen Social Medias und auch in der Foto-Community und so, wo ich die Tagesprojekte sehe. Die Gefahr ist natürlich ein bisschen, die sind fast lauter als die restliche Fotografie, weil sie jeden Tag da sind. Aber ist egal, ich erlerne so viel Persönliches von ihnen, das ist schon krass. So, ne? Und ich bin mir sehr sicher, sie lernen so viel Persönliches von sich. So.
Genau.
Ne? Und
man lernt sich insgesamt besser kennen.
Genau. Persönliches in den Vordergrund stellen ist übrigens auch noch so ein schönes Thema. Ich finde, bei Jocelyn und so wundert sich keiner, weißt du? Bei denen, die es irgendwie dann, sobald da eine gewisse Followerzahl draufsteht, ist halt alles völlig okay. Und wir selber machen es nicht. Hier steht intime Momente, Familie, eigene Reisen. Ich weiß noch, wie ich mich bemüht habe, weil ich mich bemühen sollte, irgendeine Reise als nicht als Urlaub zu beschreiben, sondern als reportagige Reise, wo ich dachte, es ist aber häufig so, dass in uns dieser Wunsch aufkommt, bei all den ganzen da draußen, die es so professionell tun, dass wir nicht am Strand gelegen haben und dass wir nicht, doch, ein Foto von einem Cocktail im Sand kann unfassbar gut ankommen bei den Menschen, weil sie sich freuen, in ihrem Büroalltag so einen Moment zu sehen. Und das ist ein Teil unseres Lebens. Und ich persönlich kann mich an Cocktails am Strand ganz gut erinnern. So, vielleicht liegt es auch daran, dass ich keine 300 am Tag trinke, aber so, ne? Und
ja,
Selbstreflexion. Ja, und damit haben wir ja irgendwie so viele Möglichkeiten der hobbyistischen Fotografie aufgezählt, wie sie ja sonst, also, was gibt es noch für ein Argument zu sagen, das ist ja nur mein Hobby? Das ist so viel mehr, was wir hier machen.
Das ist extrem wichtig, finde ich, so dieses über Fotos zu sehen, was habe ich denn erlebt, wie erlebe ich das, auch gerade über eine Perspektive, über das, was ich fotografiere, warum habe ich genau das fotografiert, warum habe ich was anderes fotografiert, warum habe ich was nicht fotografiert, so, was macht das mit mir, was löst es aus oder was löst es halt nicht aus, das sind ja so Dinge, wo man über sich selber extrem viel lernt und das ist halt das Schöne, hast da recht. Was ich jetzt gerade noch überlegt habe, wo du sagst, hier Reise fotografieren nicht als Reportage. Ich habe mal versucht, eine Reise als Reportage zu fotografieren. Konnte ich keinen Urlaub machen. Also entweder ich mache eine Reportage oder ich mache Urlaub. So, das nicht parallel. Also habe ich das dann wieder gelassen und gedacht, okay, fotografierst du, wenn es passt und nicht, um jeden Schritt irgendwie zu dokumentieren, um eine Reportage zu machen. Also das ist auch wieder so ein Projekt, was man dann irgendwie auf Eis legt, wenn man sagt, es funktioniert einfach nicht.
Ja. Ich glaube, das ist fast der Moment, mit dem wir da rausgehen können.
Ja.
Ich wünsche mir weniger, ich bin doch nur, und mehr ein Verständnis dafür, wie unfassbar wertvoll das ist, wenn wir nicht fotografieren müssen, sondern dürfen. Und
es macht ja auch mit einem selber was, wenn ich sage, ich bin Hobbyfotograf, ich fotografiere aus den und den Gründen und weil das für mich gut ist, ja, dann hat das für einen selber einen völlig anderen Stellenwert, als wenn man sagt, na, ich knips nur ein bisschen, mach nur ein paar
Fotos. Ja, und die Überhöhung des, also wie gesagt, kein Ranting gegen Jobs. Ich habe das jetzt auch bei dem, nicht zuletzt bei diesem Podcast, der ist jetzt sehr frisch, deswegen habe ich den jetzt das vierte Mal erwähnt, aber auch bemerkt, dass es natürlich vielen Menschen auch was bringt, wenn sie sich selbst so verwirklichen können, dass sie davon leben können, was sie da tun. Das ist schon geil, ne? Also nicht falsch verstehen. Aber es ist nicht für jeden eine Lösung. Und das anzunehmen, finde ich unfassbar schön und wünsche mir einfach, dass wir da mehr zu kommen, dass wir mehr merken, wie viel es wert ist, unsere eigenen Dinge zu machen und nicht immer dieses Missverständnis im Kopf haben, ich darf auch gar nicht Hobbyfotograf irgendwie mich nennen, weil dann könnte man ja denken, ich wäre der Oma Brömmelkamp, die irgendwie bei der Hochzeit geht und irgendwie schlechte Bilder macht und so. Ein bisschen mehr Selbstverständnis und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, aber nur durchs Zeigen und nicht durch unsere Bezeichnung. Wir müssen nicht Falk Frasser Professional Photography auf unserem Profil stehen haben und 1000 Stempel im Bild haben und so. Es ist viel wichtiger, uns auf uns zu berufen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, mit dem Stefan dieses Thema, liebe Grüße an der Stelle, aufgemacht zu haben. Weil es über viele Jahre ja auch ein Kritikpunkt ist. So, der Falk wechselt seine Themen und so weiter und so fort. Und ich merke langsam, dass dieses Streben nach den riesigen Dingen wahrscheinlich eine Reaktion auf Medien und Menschen, mit denen ich rumhänge und keine Ahnung ist, also so, mit denen ich Kontakt habe, vergessend, dass ich ja noch andere Lebensbereiche habe, die eigentlich für viele Menschen schon 100% sind. Also mein Job, ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die mich fragen, wie ich überhaupt irgendwas nebenbei mache. Die sind ganz froh, wenn sie neben unseren Diensten ab und zu mal zum Fußball kommen, ab und zu mal mit Freunden was essen gehen, dann ist auch Feierabend so, ne? Und ich habe 2 Podcasts und habe eine Frau, habe 2 Hunde, kümmere mich mit um meine Mutter, habe hier irgendwie ständig Projekte in der Wohnung und ich habe bestimmt ganz viele Sachen vergessen. Einfach mal einen Beitrag halten und ich freue mich sehr, dass wir das Thema aufgemacht haben. Freue mich auf eure Rückmeldungen dazu. Und Lars, wenn dir noch was einfällt, lass uns gerne noch mal irgendwann ein Follow-up machen. Ja. Das wird jetzt eine längere Geschichte, ne? Aber herzlich willkommen in der Welt der Hobbyfotografen.
Ich freue mich, da zu sein. Es ist deutlich entspannter als früher.
Von daher. Das ist so. Ja, und es ist wieder dieser Impuls in mir, nochmal zu erklären, das ist eigentlich nicht nötig, ne? Es geht nicht darum, Dinge kleiner zu machen, sie werden eigentlich größer.
So. Das sie haben für einen selber mehr Bedeutung. So, das ist nicht so dieses.
Sie bekommen auch nach außen mehr Bedeutung, was authentischer ist. Also guck mal, das Projekt 60 Minuten könnten wir jetzt zu einer Kunstform machen und könnten jetzt davon sprechen, dass wir darüber Bücher schreiben wollen und epische Fotografien machen wollen. Michael und ich, zur Erklärung für die, die jetzt gerade nicht wissen, wovon ich rede, fahren irgendwo hin, einmal im Monat. Reden kurz drüber, sind da, haben 60 Minuten Zeit, getrennt voneinander Fotos zu machen und danach treffen wir uns wieder und reden über die Fotos, die wir gemacht haben. Das machen wir nur mit Podcast-Mikrofon, deswegen ist es ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, aber was ich mega feiere ist, dass Michael genauso wie ich, dass wir nicht sagen, das muss das Superlativ sein, sondern es kann sein, dass es einfach nicht wild war. Zollverein war super geil, die Fotos geht so. Und das ist okay, ja. Und daraus jetzt kein Ding zu machen, was morgen 100.000 Follower hat und uns irgendwie an den Olymp bringt, auf den Olymp bringt, das ist eben das Schöne dabei. Das macht frei. Das ist unfassbar. Und trotzdem sind ganz viele Leute dabei, die mit großer Begeisterung diese Sendungen hören, was mich natürlich total freut. Aber wir leben eben nicht vor, die Welt zu erobern fotografisch, sondern wir erobern in 60 Minuten den Moment, den wir erleben. Und nicht auf Superlativen. Wir suchen nicht den krassesten Typen, der da irgendwo rumläuft, sondern ja. Feel free.
Das werde ich jetzt tun. Ich werde jetzt zum Baumarkt düsen und werde Teile kaufen für eine Tür.
Was hast denn du da für einen geilen? Steht da immer schon dieses geile Lowboard und dieser geile Stuhl?
Ja.
Ach, das habe ich noch nie gesehen. Du hast irgendwas umgestellt. Das habe ich noch nie gesehen.
Ich hab eine neue Blume.
Ja, der Ficus Beniamini. Genau, ich habe ihm gerade schon von Reinhard Mal den Ficus geschickt.
Ja. Den Stuhl. Der setzt wahrscheinlich den Stuhl besser ins
Ziel. Der Stuhl ist ja super schön, wie krass. Ja, wir wollten eigentlich mal auf Video, weißt du noch?
Ja.
Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Freue mich total, dass wir die Ehre haben, euch als Zuhörerinnen und Zuhörer zu haben. Und freue mich darauf, immer mal wieder von euch zu lesen und wünsche euch eine schöne Zeit.
Genau. Habt einen schönen Sommer, einen schönen August, eine schöne Woche und wir hören uns dann am Sonntag.
Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.